Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In Berlin gibt es eine Straße, die nach ihr benannt ist. Aber wenn man mich alten Germanisten gefragt hätte, wer Anna Luisa Karsch ist, dann hätte ich blank dagestanden. Meine Güte, wie peinlich ist das denn, sage ich mir jetzt, nachdem ich zwei Bücher gelesen habe, die die Literaturwissenschaftlerin und Direktorin des Gleimhauses in Halberstadt, Ute Pott, mit herausgegeben hat, anlässlich des 300. Geburtstags von Anna Luisa Karsch. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Frau Pott.
Guten Morgen.
Da studiert man wacker 12 Semester. Germanistik, besucht Vorlesungen, belegt Seminare zur Literatur des 18. Jahrhunderts, deutsche Aufklärung, Goethe, Schiller, Wieland und, stößt nie auf diesen Namen Anna Luisa Karsch. Wer hat Frau Pott hier voll versagt? Die Literaturwissenschaft der 80er, 90er Jahre oder einfach ich selbst als Blindfuchs?
Ja, nun, das war in der Tat nicht ganz leicht, sich mit Karsch zu beschäftigen. Sie war nie vergessen, also ist keine von den Autorinnen, die ganz verloren gegangen ist. Texte waren immer in Editionen, in Anthologien, aber sie ist halt von der Forschung nicht berücksichtigt worden.
Es gibt noch eine weitere schöne Anna-Luisa-Karsch-Erinnerung in Berlin an der Berliner Sophienkirche, eine Gedenktafel mit der Inschrift: Kennst du sie nicht, so lerne sie kennen. Wer, Frau Pott, war diese Frau? Wo kommt sie her?
Ja, Anna-Luisa Karsch kam aus Schlesien und gilt, Sie sagten es schon, als erste deutsche Berufsschriftstellerin. Und sie hat eine spektakuläre Biografie gehabt, die schon die Zeitgenossen wirklich außer Atem gebracht haben. Und sie war sehr eigenwillig, sehr durchsetzungsfähig auch und hat es geschafft, am Ende ihres Lebens in Berlin Bürgerin der Stadt zu sein, vom preußischen Hof ein Haus zu bekommen und letztlich als Dichterin bekannt zu werden.
Was war denn so atemberaubend an ihrer Herkunft?
Sie ist Gastwirtstochter gewesen und Bierbrauerstochter und hätte eigentlich niemals lesen und schreiben gelernt. Und durch einen Großonkel, der die Großmutter zu sich holte, weil er eine Haushälterin brauchte, hat sie lesen und schreiben gelernt. Sie war ungeheuer lernbegierig. Die Mutter fand das völlig unnötig, dass sie das überhaupt kann. Sie hat dann als Rinderhirtin gearbeitet, sie hat als Magd gearbeitet. Sie wurde mit ungefähr 15 verheiratet und sie hat immer die Suche nach dem Buch gehabt und immer mehr gelernt, wie wichtig ihr es war, quasi gebundenes Sprechen zu haben, also sprich zu singen, zu dichten.
Aber soziale Herkunft hat zu jener Zeit ja fast über alles entschieden. Wie hat sie es überhaupt geschafft, eine Dichterin zu werden?
Sie hatte dieses Glück mit diesem Großonkel, dann gibt es ein zweites, man kann schon fast sagen, Wunder in ihrem Leben. Als Rinderhirtin lernt sie einen Kollegen kennen, einen Jungen, der auch Rinder hütet und der hat Bücher. Und sie bekommt dann Kontakt mit geistlichen Liedern, mit moderner Literatur und im Gottesdienst merkt sie, wie wichtig ihr das Sprechen ist und sie fängt dann an, Gelegenheitsgedichte zu machen. Sie hat zwei unglückliche Ehen, viele Kinder kommen zur Welt, nicht alle erreichen das Erwachsenenalter. Und der zweite Ehemann, ein Trunkenbold, hat permanent das Geld versoffen. Und sie musste zusehen, dass sie irgendwie ihre Kinder ernähren kann. Und sie hat mit Gelegenheitsgedichten angefangen.
Sie, Frau Pott, sind sich ziemlich sicher in Ihren Forschungen, dass sie nicht einmal über einen Schreibtisch verfügt hat.
Ja, in ihrer Herkunft natürlich überhaupt gar nicht. Also die Beschreibung ist zum Beispiel, als der Großonkel sie geholt hat, da saß sie halt unterm Gastwirts. Tisch, also unterm Gasthaustisch. Und diese Beschreibung auch von ihr, dass sie dann später am Schreibtisch sitzt, macht ja auch deutlich, dass das nicht normal war.
Wo sie ist, fallen Verse aus ihr heraus, hat ein Zeitgenosse über sie geschrieben. Was sind das für Verse, Frau Pott? Was ist das für eine Literatur, die Anna Luisa Karsch geschrieben hat? Sie haben schon das Geistliche erwähnt, dass das ganz wichtig war für Sie.
Ja, Anna-Luisa Karsch ist in einer Aufbruchphase der deutschen Literatur berühmt geworden. Sie ist ja dann eben mit fast 40 nach Berlin gekommen, wurde ja wirklich als spektakuläre Erscheinung auch wahrgenommen. Und sie kommt aus dem Kirchenlied und es ist eine Phase, wo Literatur sich hier neu organisiert. Man sucht neue Konzepte weg vom Barock hin zu neuen Formen. Und da geht Anna-Luisa Karsch mit ihrer natürlichen Art der Dichtung ein. Sie versucht dann verschiedene andere Modelle. Der Odenbegriff ist noch sehr weit. Sie schreibt dann also auch Oden. Und das Spektrum ihres Dichtens ist breit. Also wirklich von Versen bei Gelegenheit, hauruck, bis hin zu hochartifiziellen Texten, das sind dann vor allen Dingen Liebesgedichte.
Und wie würden Sie diese Dichtung literarhistorisch einordnen? Ich meine, das 18. Jahrhundert ist ja eigentlich ein Füllhorn an Stilen und Autoren und Autorinnen, also weniger Autorinnen natürlich, die Männer sind dominierend. Aber wo steht sie hier? Was würden Sie sagen?
Bei Anna-Lisa Karsch und Elemente von Anakreontik, auch durch die Begegnung mit Gleim dabei, aber es geht eben auch im Hinblick in Hinsicht auf Empfindsamkeit und sehr kühn und vor der Zeit eigentlich Sturm und Drang.
Anakreontik müssen Sie uns erklären.
Anakreontik, scherzhafte Gedichte in Tradition des griechischen Dichters Anakreon, Liebe, Wein, Weib, Gesang, das sind sozusagen der Kontext und es sind sehr leichtfüßige Texte.
Die deutsche Sappho hat man sie genannt, in Anlehnung an die große antike Dichterin. Das ist ja schon mal ein Ehrentitel. Wie groß war denn ihre Popularität innerhalb auch der literarischen Szene, ja, die ja dann doch auch immer von auch Männern bestimmt wurde, die eine völlig andere Herkunft hatten? Sehen wir unseren Goethe an, ja? So, ja. Also der Patrizier.
Ja, also Anna-Lisa Karsch ist die erste, die wirklich, man kann das jetzt modern sagen, international gehypt wurde von den deutschen Dichtern, weil sie eben so spektakulär war durch ihre Erscheinung, durch dieses, dass ständig Verse von ihr abfielen. Und die Freunde haben dann Anfang der 60er Jahre eine Ausgabe erstmal angekündigt. Und zwar nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in England, in Frankreich. Und alle waren neugierig, was diese Frau mit der Herkunft zwischen zwei Buchdeckel bringt. Mhm. Und da war sie sehr, sehr bekannt. Diese Ausgabe, die auserlesenen Gedichte, sind gelobt und auch kritisiert worden. Aber da war sie wirklich in aller Munde.
Haben denn die bekannten Granden, also Schiller, Goethe, Wieland, sie zur Kenntnis genommen? Weiß man da was darüber?
Ja, also erstmal muss man grundsätzlich sagen, Karsch gehört zur Generation der um 1720 Geborenen, also eine Generation
vorher,
vor Goethe, Schiller. Also sie hatte Kontakt mit Lessing, der hat sie nicht wirklich wahrgenommen. Mit Goethe ist sie in persönlichen Kontakt gekommen, auch hier in Berlin. Und Goethe schrieb dann auch irgendwie fasziniert von ihr, sie möge ihm doch mal was schicken, möge es auch aussehen wie ein Igel oder wie ein Amor. Und auch mit Schiller stand sie in Kontakt.
Erste deutsche Berufsschriftstellerin. Wie muss man sich das vorstellen, Frau Pott? Also wie hat Anna-Luisa Karsch Geld verdient in einer Zeit, als Frauen noch gar nicht rechtsfähig waren?
Und sie selber ja auch nicht, ja. Mhm. Ja, es fing ja an mit diesen kleinen Gelegenheitsgedichten. Und die eben erwähnte Ausgabe, die auf Vorbestellung und Vorbezahlung erschien, hat ihr den größten Gewinn eingebracht, den jemals ein literarisches Werk bis dahin auf dem Markt erzielt hatte. Also über 2000 Taler wurden eingenommen und dieses Geld wurde, sie war nicht rechtsfähig, sie konnte es nicht entscheiden, es wurde von den Freunden entschieden, angelegt. Das war ihre Grundsicherung. Sie hat Zinsen bezogen bis ans Ende ihres Lebens und dazu hat sie immer wieder auf Hochzeiten, auf Todesfälle und so weiter Gedichte verfasst, sie hat Geldgeschenke bekommen und sie hat aber auch kleinere Gedichtausgaben noch publiziert, die ihr kleine Einkünfte erzielt haben.
Und am Ende ihres Lebens hat sie tatsächlich ein kleines Vermögen angehäuft.
Ja, das ist also auch wirklich erstaunlich, wie zäh sie daran festgehalten hat, dass sie, um mit Virginia Woolf zu sprechen, ein Zimmer für sich allein braucht, in diesem Fall ein Haus für sich allein. Und dieses Haus hat sie dann vom preußischen König Friedrich Wilhelm II. Gebaut bekommen. 1989 ist sie eingezogen, da war das Haus noch nicht trocken. Und sie ist ein bisschen einfach zu früh eingezogen. Sie ist dann auch relativ schnell, 91, gestorben. Aber dieses Haus hat sie zur Bürgerin der Stadt gemacht und sie hat Mieteinnahmen erzielt und sie hat mehrere 1000 Taler vererbt und das Haus.
Ute Pott, Sie haben jetzt diese zwei Bände herausgegeben. Das eine ist ein Katalog der Ausstellung, die seit letzten Herbst in Halberstadt läuft über Anna-Luisa Karsch. Wie wird die angenommen? Wie ist der Zuspruch? Treffen Sie auch so Leute wie mich, die sagen, Mensch, ist ja ein Ding, habe ich nicht gekannt, die Frau.
Ja, also wir haben eröffnet jetzt zum 300. Todestag, also zum 1. Dezember. Und es ist wirklich so, das gibt sowohl die, die sagen, ich habe mal was gehört. Und das muss man eben sagen, in der DDR ist das Buch Anfang der 80er Jahre erschienen von Gerhard Wolf im Märkischen Dichtergarten, auch in der Universität rezipiert worden, in Westdeutschland nicht ganz so sehr. Die kennen oder kannten Anna-Luisa Karsch, aber es gibt auch die, die wirklich schier verblüfft sind, was das für ein Leben ist und auch was das für Texte sind und auch, ja, was das für eine sehr eigenwillige Handschrift ist mit Tränen und wirklich sehr ausdrucksstark, allein die Objekte.
Ich drang durch tausend Hindernisse und ließ nicht eher ab, bis mir der Ausgang Ehre gab. Das hat Anna-Luisa Karsch 1788 geschrieben, 3 Jahre vor ihrem Tod. Dankeschön, Ulrike Pott, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, danke auch.
Und die Briefe und Gedichte, die Ute Pott herausgegeben hat, sind im Wallstein Verlag erschienen. Eben dort der großformatige Katalog zur Ausstellung Plötzlich Poetin. Die Ausstellung ist noch bis 30. April in Halberstadt im Gleimhaus zu besichtigen. Wäre bestimmt ein schöner literarischer Ausflug.